Willkommen zu Medizin am Abend aus dem Universitätsklinikum Heidelberg. Medizin am Abend ist eine Kooperation von Universitätsklinikum Heidelberg und Rhein-Neckar-Zeitung. Die Live-Veranstaltung zum Thema Achtung Bauchspeicheldrüse, gesund oder krank, findet am Donnerstag, 21. März 2024 im großen Hörsaal der Kopfklinik im Neuenheimer Feld 400 statt. Begleitend dazu begrüße ich Professor Dr. Patrick Michel. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Infektionen und Vergiftung am UKHD. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Michel, Sie sind unser Gast bei Medizin am Abend und Sie informieren hier in dem Podcast auch, wie bei der Live-Veranstaltung, über die Bauchspeicheldrüse. Wenn ich Daumen und den kleinen Finger auseinanderspreize an einer Hand, dann müsste das doch ungefähr die Länge meiner Bauchspeicheldrüse sein, oder?
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen auf Ihre Hand drauf an, aber prinzipiell sind Sie da gar nicht so verkehrt. Also das ist ungefähr so 10 bis 15 Zentimeter ist so die Länge unserer Bauchspeicheldrüse, die man sich wie so eine langgestreckte, etwas gebogene Wurst vorstellen muss, die relativ tief im Bauch drin, hinter dem Magen und einigen Blutgefäßen direkt vor der Wirbelsäule liegt.
Da hat die sozusagen ihre Werkbank, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau.
Die Bauchspeicheldrüse produziert Hormone. Insulin wird den meisten etwas sagen. Was hat die noch für Funktion? Welche Aufgaben bzw. welche Hormone übernimmt die Bauchspeicheldrüse?
Ja, das ist ganz spannend und eigentlich relativ wenig bekannt. Die Bauchspeicheldrüse sind eigentlich zwei Organe, die während der Entwicklung des Menschen untereinander verschmolzen sind. Das eine, das sind die sogenannten endokrinen Hormone, die produziert werden, die Insulin und andere Hormone, die in das Blut abgegeben werden und unter anderem für die Blutzuckerregulation entscheidend sind. Das zweite, das Gros der Bauchspeicheldrüse, produziert aber Verdauungssäfte. Und diese Verdauungssäfte werden in den Zwölffingerdarm über den Bauchspeicheldrüsengang direkt abgegeben, insbesondere nach der Nahrungsaufnahme, und sind dafür da, die Nahrung, die im Magen schon so ein bisschen zerkleinert worden ist, noch weiter zu zerkleinern und ihre Bestandteile noch in kleinere Bestandteile zu verdauen, damit diese dann über die Zotten der Schleimhaut im Darm besser aufgenommen werden können. Also es sind eigentlich zwei Organe, ein hormonproduzierendes endokrines Organ, das ist die Lehre von den Hormonen mit Insulin und so weiter, und ein exokrines, also etwas, was nach außen, in dem Fall in den Darm ausgeschleust wird, eine Drüse, die Verdauungssäfte produziert.
Es gibt ja dieses Sprichwort, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Wenn ich das mal mit der Bauchspeicheldrüse irgendwie zusammenbringe, dann kann das nicht ganz hingauen, gell? Denn die Bauchspeicheldrüse, die tut schon weh, wenn es dir nicht gut geht.
Richtig, also im Gegensatz zur Leber kann die Bauchspeicheldrüse richtig ordentlich wehtun. Und jemand, der schon mal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, der wird das nicht so schnell wieder vergessen. Das tut ordentlich weh und die Schmerzen, die charakteristisch sind, sind Schmerzen im Oberbauch, die wie so ein Gürtel aufgrund der tiefen Lage des Organs wie ein Gürtel in den Rücken ziehen. Und wenn es eher im rechten Oberbauch ist, kann das hinweisend sein für eine Gallenkolik, dass ein Gallenstein sich von der Leber und der Galle auf den Weg gemacht hat und Richtung Zwölffingerdarm unterwegs ist. Und dann ist es so, dass der Gallegang und der Bauchspeicheldrüsengang am Ende vor dem Zwölffingerdarm meistens gemeinsam in den Darm einmünden. Und deswegen kann auch ein quersitzender Gallenstein, der von den Gallengängen kommt, auch die Bauchspeicheldrüse ganz heftig ärgern. Und wenn er dann klemmt und die Bauchspeicheldrüse dadurch richtig entzündet ist, dann wird dieser Schmerz nicht mehr kolikartig, sondern eben persistierend, also andauernd, zum Teil sehr heftig und gürtelförmig.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie merke ich das im Rücken? Ist es eher wie ein Bandscheibenvorfall oder muss ich mir das wie Erkältungsgliederschmerzen bei einer heftigen Grippe vorstellen?
Bandscheibenvorfälle sind meistens so ein bisschen tiefer, können aber natürlich überall sein. Und interessanterweise gehen viele Patienten, die eben bauchspeicheldrüsenbedingte Rückenschmerzen haben, das ist gelegentlich auch bei Tumorerkrankungen der Bauchspeicheldrüse der Fall, gehen leider Wochen und Monate lang zum Orthopäden wegen mutmaßlicher Wirbelsäulenprobleme und erst dann denkt man an die Bauchspeicheldrüse. Also insofern haben Sie völlig recht, dass diese Bandscheibenvorfälle oder überhaupt Rückenprobleme gelegentlich verkannt werden und die Bauchspeicheldrüse steckt eigentlich dahinter. In den Fällen einer akuten Entzündung oder eines akuten Schmerzes kann man das meistens schon gut differenzieren, weil es eben nicht bewegungsabhängig ist. Meistens der Schmerz nach einer Nahrungsaufnahme auftritt, zum Beispiel einer fettigen Nahrungsaufnahme, wo dann die Galle produziert wird und der Gallenstein dann sich auf den Weg macht und dann die Bauchspeicheldrüse oder den Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse blockiert. Oder, das ist der eine Hauptgrund für eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, der zweite Grund ist tatsächlich Alkohol in unseren Breiten. Also nach einem Alkoholexzess, einer Partynacht, wenn dann plötzlich diese typischen Oberbauchschmerzen gürtelförmiger Art auftauchen, dann liegt der Verdacht auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung sehr nahe.
Jetzt gehen wir mal von einer, ich sag mal, harmloseren Entzündung des Pankreas oder Bauchspeicheldrüse aus. Hilft da bzw. reicht da Tee zur Genesung?
Also meistens, wenn die Schmerzen stark sind, dann fühlt man sich auch gar nicht so richtig nach Essen. Und dann ist sicherlich Schonkost oder erstmal Tee, vielleicht ein bisschen Zwieback sicherlich Mittel der Wahl. Es gibt eben diese harmlosen oder etwas milder verlaufenden Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Wenn aber die Schmerzen heftiger werden und auch unklar ist, was dahinter steckt, dann sollten Sie unbedingt einen Arzt oder das Krankenhaus aufsuchen, um schwerere Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder auch andere Ursachen für die Bauchschmerzen auszuschließen.
Wir haben von der harmlosen Entzündung gesprochen. Viel schlimmer ist es, und das hört man ja immer mal, dieses, naja, ich sag mal schlimme Wort, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich habe gehört, orangefarbene Zunge, die so ein bisschen darauf hindeuten kann, auch eben Schmerzen, die damit einhergehen. Vielleicht können Sie dazu mal ein paar Ausführungen machen. Das ist ja doch für viele auch ein Wunderpunkt tatsächlich.
Ja, das ist auch wirklich ein ernstes Thema. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der Tumorarten, die in der westlichen Welt, also auch in unseren Breiten, am schnellsten zunehmen. Und es wird prognostiziert, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs 2030, also in gar nicht so langer Zukunft, auch die zweithäufigste Krebstodesursache in Deutschland und der westlichen Welt darstellen wird. Die Symptome sind tatsächlich sehr unterschiedlich und die Schmerzen, die ich schon angedeutet habe, also Bauchschmerzen, die auch in den Rücken ausstrahlen können, die können tatsächlich vieles bedeuten, auch harmlosere Dinge, aber es kann sich auch ein Bauchspeicheldrüsenkrebs dahinter verbergen, sodass, wenn man Gewicht verliert, wenn man diese Schmerzen chronisch hat oder länger anhaltend hat, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und der Sache nachgehen lassen und auch eben Richtung Bauchspeicheldrüse mal fahren. Das andere Symptom, je nachdem, wo dann diese Tumore in der Bauchspeicheldrüse liegen, ist eine Gelbsucht. Sie müssen sich vorstellen, das hatte ich ja gerade angedeutet, dass der Ausführungstrakt der Gallenwege aus der Leber kommend und des Bauchspeicheldrüsengangs im Kopf der Bauchspeicheldrüse zusammenmünden. Das heißt, wenn in diesem Bereich, und das ist die häufigste Lokalisation dieser Tumore, wenn in diesem Bereich ein Tumor wächst, dann verlegt er den Ausführungsgang sowohl der Bauchspeicheldrüse als auch des Gallengangs. Wenn sich die Galle zurückstaut in die Leber und auch ins Blut, dann wird der Patient oder die Patientin gelb, also diese klassische Gelbsucht, entfärbter Stuhl, dunkler Urin und gelb zuerst in den Augen und dann auch in der Haut.
Im Prinzip wie eine innere Vergiftung, ne? Könnte man eigentlich sagen.
Genau, also ein Stoff, nämlich der Galle-Farbstoff, die Galle, die normalerweise über den Darm dann ausgeschieden werden, die können eben nicht mehr ausgeschieden werden. Ein sogenannter Verschluss oder ein Verschlussikterus, wie der Mediziner das nennt. Und das staut sich dann ins Blut zurück. Und wenn sich es im Blut zurückstaut, dann steigt die Konzentration und das führt eben zur Gelbfärbung der Haut und auch der Augen.
Zum Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich war schon als kleines Kind immer mal damit irgendwie beschäftigt, weil einfach Verwandte daran erkrankt sind. Und immer hieß es, dass die Heilungschancen gering sind. Ich habe heute gelesen, bis zu 10% höchstens. Hat sich daran was geändert oder sind die Zahlen überaltet oder stimmen die immer noch so?
Also ich glaube, wir können auch heute noch nicht von einem Durchbruch sprechen. Und auch die Prognose des Bauchspeicheldrüsenkrebses gehört sicherlich auch weiter zu den sehr ernsten Prognosen bei den verschiedenen Tumorarten. Allerdings hat sich in den letzten Jahren schon auch einiges getan, sowohl bei der Art der Chemotherapien, die man den Patientinnen und Patienten anbieten kann, die schon deutlich längere Überlebenschancen zum Teil erreichen lassen, als auch durch die Operationstechniken. Die Chirurgen, auch gerade in großen Zentren, sind deutlich mutiger und aktiver geworden, was die Resektionstechniken, also die Operationstechniken betrifft, als auch, und das macht man bei vielen Tumoren heutzutage, die sogenannte adjuvante Chemotherapie, dass man also nach einer Operation auch nochmal für einige Monate eine Chemotherapie gibt, um die letztlich verstreuten, in Anführungszeichen schlafenden Tumorzellen, die irgendwo im Körper versteckt sein könnten, doch auch noch zu treffen und dadurch die Heilungschancen zu verbessern. Das sind alles Ansatzpunkte, die in den letzten Jahren tatsächlich die Prognose etwas verbessert haben, aber sicherlich noch nicht so, dass wir damit irgendwie zufrieden sein sollten. Und deswegen sind auch wissenschaftliche Bemühungen, eben neue Ansatzpunkte zu identifizieren, um den Tumor möglichst zielgerichtet und individualisiert zu treffen, entweder mit Chemotherapie oder mit sogenannten zielgerichteten molekularen Ansätzen, sind sicherlich ganz wichtig und ganz nötig.
Zu den Ansätzen komme ich gleich. Ich würde gerne von Ihnen wissen, warum ist es denn eigentlich so schwierig, ausgerechnet diesen Krebs irgendwie frühzeitig zu erkennen? Ich habe gehört, irgendwie, er ist schwer zu erkennen, weil er so schnell wächst.
Ja, der eine Grund ist sicherlich das schnelle Wachstum, die aggressive Tumorbiologie, wie wir das nennen. Die Tatsache, dass der Tumor, nicht alle Tumore, aber einige dieser Tumore relativ schnell und früh auch Absiedelungen bilden, also Metastasierung in Leber, Lymphknoten, Lunge oder andere Organe. Und das andere Spezifikum für die Bauchspeicheldrüse ist tatsächlich die Lage. Sehr tief im Bauch und umgeben von einer ganzen Reihe von ganz wichtigen Blutgefäßen, die den ganzen Darm mit Blut versorgen, sowohl in der Zufuhr als auch im Abtransport. Und wenn der Tumor um diese Gefäße herumwächst oder diese Gefäße bereits infiltriert, dann ist es chirurgisch schwierig, den Tumor mit einem Sicherheitsabstand in Gänze zu entfernen. Sodass man auch heute, abhängig von der Erfahrung der Chirurgen, davon ausgeht, dass nur ungefähr 20-25% der Patienten tatsächlich operiert werden. Und in vielen Fällen, wenn der Tumor zu groß ist, aber keine Absiedelungen gebildet hat, dann bietet man den Patienten auch heute noch zuerst eine Chemotherapie an, in der Hoffnung, den Tumor dadurch kleiner zu kriegen und sekundär noch chirurgisch entfernen zu können. Auch das ist ein Ansatz, der erst in den letzten Jahren wirklich konsequent verfolgt worden ist und die Prognose bei vielen dieser Patienten, die noch vor 10, 15 Jahren als eindeutig inoperabel gegolten haben, verbessert hat.
Na, das freut einen ja irgendwie zu hören. Nichtsdestotrotz herrscht ja tatsächlich ein bisschen Aufholbedarf, allein auch bei der Erkennung des Bauchspeicheldrüsenkrebses. Warum gibt es nicht schon ausreichend Bluttests zum Beispiel, wo man sagen kann, Mensch, das Ding muss doch irgendwie erkannt werden können?
Ja, das ist eine gute Frage. Für viele Tumore gibt es eben keine richtig verlässlichen Bluttests. Das sind sicherlich Gegenstand vieler Forschungsanstrengungen, an denen wir auch in Heidelberg an verschiedenen Stellen teilnehmen. Aber es gibt bisher noch nicht den verlässlichen Tumormarker, der in einem Frühstadium den Tumor verlässlich anzeigen könnte. Und dazu kommt, dass in der Bauchspeicheldrüse, anders als beispielsweise im Darm, wo wir ja die Polypen haben, die Vorstufen für Darmkrebs sein können, und die kann man relativ leicht mit einer Schlinge abzwicken und dann ist das Problem zumindest an dieser Stelle auch ein für alle Mal beseitigt. Solche Sachen haben wir bei der Bauchspeicheldrüse leider nicht. Die Vorstufen zu diesem Tumor sind meistens dann nur unter dem Mikroskop sichtbar und kann man von außen nicht zuverlässig detektieren, also erkennen. Und deswegen ist es auch schwierig, irgendetwas in einem Frühstadium oder Vorstadium auch abzutragen. Man müsste dann jeweils dann auch eine große Operation machen. Und das geht nicht so leicht, wie mal einen Darmpolypen abzuzwicken. Es gibt eine kleine Ausnahme tatsächlich. Die Minderheit der Pankreaskarzinome, man schätzt so 10-20%, entwickeln sich aus Bauchspeicheldrüsenzysten. Und das ist etwas, was unseren Alltag zunehmend beschäftigt, weil durch die neuen MRT-Kernspinnuntersuchungen, CT-Untersuchungen, auch bessere Ultraschallgeräte, es ganz oft der Fall ist, dass Patienten wegen ganz anderen Gründen ein MRT zum Beispiel des Bauches bekommen und dann sieht man, dass da irgendwo in der Bauchspeicheldrüse Zysten sind. Die weite Mehrheit dieser Zysten sind völlig harmlos. Aber es gibt eben kleine unterschiedliche Zysten-Untereinheiten, die eben sehr wohl Vorstufen zum Bauchspeicheldrüsenkrebs darstellen können. Und das zuverlässig rauszufinden und dann das Risiko abzuschätzen, welche dieser Zysten mit welcher Wahrscheinlichkeit dann auch entartet, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist und was gerade an vielen Stellen in der Welt auch wissenschaftlich untersucht wird. Und wir hoffen, dass wir in einigen Jahren das etwas verlässlicher vorhersagen können, welche Patienten wir mit diesen Bauchspeicheldrüsenzysten ganz beruhigen können, welchen Patienten wir empfehlen müssen, regelmäßig Verlaufskontrollen zu haben oder welche man sogar zum Chirurgen schicken muss, damit das zystentragende Bauchspeicheldrüsensegment entfernt werden muss.
Herr Professor Michel, wir haben die OP angesprochen, die scheint schwierig und aufwendig zu sein. Was halten Sie denn von dieser Variante Vaccinia Virus, dieses britisch-chinesische Forscherteam, die sozusagen ein Virus mit zwei Eiweißen gepimpt hat? Haben Sie davon schon gehört? Bestimmt, oder?
Ja, also es gibt verschiedenste Therapieansätze der sogenannten Vakzinierungen. Und das ist sicherlich ein ganz spannendes Feld, wo man prinzipiell mit Eiweißen, die der Tumor aufweist, dann das körpereigene Immunsystem schützen bzw. stimulieren möchte, damit der Tumor langsamer wächst bzw. sogar zum Stillstand kommt und das Immunsystem sozusagen heiß gemacht wird, um den Tumor selber zu bekämpfen. Da gibt es eine ganze Reihe von neuartigen Ansatzpunkten. Eines der Ansatzpunkte ist zum Beispiel auf dem gleichen Prinzip basierend, wie auch unser Covid-Impfstoff basiert, dass man mit RNA impft und daraus sozusagen dann Eiweiße den Körper produzieren lässt, gegen die wiederum der Körper Abwehrstoffe entwickeln kann. Das ist aus meiner Sicht das spannendste Thema. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen Vakzinierungsstudien. In der Routine heute, Stand März 2024, ist leider noch keine von diesen Methoden angekommen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in 3, 4, 5 Jahren die Antwort auf Ihre Frage anders lauten wird.
Gehen wir mal von meiner Bauchspeicheldrüse aus, um die zu schonen. Ich sage es mal ganz uncharmant. Weniger saufen, weniger rauchen und weniger fettes Essen. Stattdessen mehr Bitterstoffe, Mariendiesel, Wasser und Bewegung.
Also Sie haben es ja eigentlich schön fast lehrbuchhaft aufgezählt. Also ich glaube, das, was am besten bewiesen ist, ist, was der Bauchspeicheldrüse gut tut, ist wegzulassen, was ihr schadet. Und Alkohol ist sicherlich die Hauptnoxe in unseren Breiten, das Hauptgift, mit der wir der Bauchspeicheldrüse schaden. Und wenn man das weglassen kann oder weglässt, dann tut man der Bauchspeicheldrüse sicherlich am besten. Rauchen ist auch ein wichtiges Stichwort. Gerade bei einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse, über die haben wir jetzt noch gar nicht so richtig geredet, die sich bildet, wenn man über längere Zeit, hauptsächlich alkoholbedingt, aber aus anderen Gründen kann das auch auftreten, es zu einer chronischen Entzündung kommt mit schrittweisem Funktionsverlust der Bauchspeicheldrüse, dann kann es sein, dass auch wenn man zum Beispiel Alkohol komplett aufgegeben hat und aber weiter raucht, trotzdem diese chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse weiter vorangetrieben oder unterhalten wird. Das heißt, nicht trinken und aber auch Rauchen aufzuhören, das sind sicherlich die beiden wichtigsten Dinge, um Entzündungen der Bauchspeicheldrüse einzuschränken. Das Gleiche gilt übrigens auch für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da ist Rauchen, weiß man nicht so. Bei Lungenkrebs weiß man das, bei Bauchspeicheldrüsenkrebs weiß man das nicht so. Rauchen einer der wenigen etablierten Risikofaktoren und das Übergewicht. Letztlich Zivilisationserscheinungen, die man eigentlich relativ leicht, immer leichter gesagt als getan, aber relativ leicht optimieren kann. Und körperliche Bewegung, ich glaube, das gilt für ganz viel Herz, Kreislauf, Darmkrebs. Für alles letztlich ist körperliche Bewegung und optimales Gewicht sehr günstig. Und so auch für die Bauchspeicheldrüse.
Da sind wir uns alle einig, denke ich. Sollten wir nochmal zur chronischen Entzündung des Pankreas kommen?
Genau, also chronische Entzündung ist tatsächlich ein großes Problem, weil es dann zum schrittweisen Funktionsverlust der Bauchspeicheldrüse kommt. Und ich habe Ihnen ja vorher gesagt, es gibt ja diese zwei Anteile der Bauchspeicheldrüse. Das, was meistens zuerst ausfällt oder schwächelt, sind diese Verdauungssäfte. Das heißt, weniger Verdauungssäfte gelangen in den Zwölffingerdarm. Dementsprechend klagen diese Patienten oft über Gewichtsverlust oder auch Fettstuhl, also fettreiche Stühle, weil eben unter anderem diese fettverdauenden Enzyme nicht mehr ausreichen. Das ist das eine. Das kann man aber, zumindest was die Fettverdauung betrifft, mit Zusatz dieser Enzyme über die Nahrung eigentlich in den meisten Fällen ganz gut hinkriegen. Und wenn dann der Funktionsverlust der Bauchspeicheldrüse weiter fortschreitet, dann kommt es auch zum Versagen dieser endokrinen Hormondrüsenfunktion und zur Ausbildung eines Diabetes, der dann obligat auch insulinpflichtig ist, weil die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse eben zugrunde gegangen sind. Und das ist oft gar nicht so leicht zu therapieren. Hinzu kommt, was die Patienten meistens in ihrer Lebensqualität sehr beeinträchtigt, immer wiederkehrende oder auch chronisch auftretende Schmerzen, die oft auch mal zum chronischen Gebrauch von hochwirksamen Schmerzmitteln führen oder auch letztlich zur Berufsunfähigkeit. Also etwas, was die Lebensqualität und auch die Erwerbsfähigkeit dieser Patienten oftmals gravierend einschränkt.
Also sprich, es ist sozusagen eine Art Kettenreaktion, die diese chronische Erkrankung mit sich bringen kann.
Absolut. Ja, und da ist es auch, wenn ein bestimmtes Stadium erreicht ist, schwierig einzugreifen.
Gibt es da aus Ihrer Sicht noch Behandlungsmöglichkeiten oder hat die Uni Heidelberg, sprich Sie, in Ihrem Sitz, in Ihrer Klinik, haben Sie da besondere Möglichkeiten der Behandlung?
Ja, also oft ist so, dass bei dieser chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung Kalkeinlagerungen in der Bauchspeicheldrüse auftreten. Und wenn diese Kalkeinlagerungen in der Nähe des Ausführungsgangs auftreten, dann kann es sein, dass dieser Ausführungsgang sich dadurch auch aufstaut und die Verdauungssäfte eben auch nicht in genügender Menge in den Zwölffingerdarm gelangen. Und da gibt es verschiedene Behandlungsansätze. Einerseits kann man immer auch endoskopisch einen Versuch machen, dass man diesen Bauchspeicheldrüsengang von innen, also wie eine Magenspiegelung, aber man geht eine Etage weiter und sondiert diesen Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse und versucht, diese Steine zu zertrümmern oder den Bauchspeicheldrüsengang zu schienen, dass der Abfluss gut da ist. Und wenn das aber letztlich keinen anhaltenden Erfolg hat, dann muss man gemeinsam mit unseren chirurgischen Kollegen, uns und den Patienten und anderen Disziplinen besprechen, ob nicht doch auch ein operativer Ansatz, sprich eine Teilentfernung der Bauchspeicheldrüse oder eine Naht, um den Bauchspeicheldrüsengang direkt an den Darm anzuschließen und so den Abfluss zu verbessern, ob das nicht die definitivere und bessere Lösung für den Patienten ist.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass man was von der Bauchspeicheldrüse wegnehmen kann. Ich dachte, ohne geht's gar nicht.
Doch, die Bauchspeicheldrüse kann man natürlich ersetzen, im Gegensatz zur Leber beispielsweise. Ohne Leber kann der Mensch definitiv nicht leben. Dazu braucht es dann eine Lebertransplantation. Es gibt prinzipiell auch Bauchspeicheldrüsentransplantationen. Aber die Hauptfunktion der Bauchspeicheldrüse kann man relativ gut medikamentös ersetzen. Das eine, habe ich schon erwähnt, ist das Insulin, um den Diabetes zu behandeln. Und das andere sind letztlich Enzympräparate, wo man diese Verdauungssäfte, insbesondere die fettverdauenden Enzyme, ersetzen kann. Und damit kann man die wesentlichen Funktionen der Bauchspeicheldrüse auch nach einer kompletten Entfernung der Bauchspeicheldrüse eigentlich für die meisten Patienten mit guter Lebensqualität ersetzen.
Vielen Dank für diese Erhellung. Noch zum Schluss. Und das war der Podcast Medizin am Abend mit dem spannenden Thema Bauchspeicheldrüse. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und die Informationen, Herr Professor Patrick Michel, er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Infektion und Vergiftung am UKHD.
Dankeschön.
Und wenn Sie die letzte Folge zu Medizin am Abend verpasst haben, dann können Sie sie gerne auf der Seite des Uniklinikums Heidelberg nachhören. Alles Gute.